bin kein Arzt. Ich bin nur Gemeinschaftspastor, aber ich gebe mein Bestes. Heute kommen wir zum Abschluss der Predigtreihe, die Farben des Glaubens. Das waren ja diese verschiedenen Botschaften, die Gott in unser Leben hineinspricht, in verschiedene Lebenssituationen und Umstände. Und heute die letzte Botschaft, also es gibt viel, viel mehr natürlich, aber so, die ich euch vorstellen wollte, die ist ein bisschen ein Vorgriff in die Zukunft, im doppelten Sinne, nämlich sie heißt, siehe, ich mache alles neu. Ein Vorgriff in die Zukunft, weil das auch die Jahreslosung vom nächsten Jahr ist. Und ich habe schon gedacht, oh, jetzt legst du dir selber ein Ei, hältst die Predigt, die du erst im Januar. Aber mal gucken, was ich im Januar noch zu sagen habe. Mal schauen, ob mir was einfällt, bestimmt. Also ein Vorgriff in die Zukunft, aber es hat auch mit Zukunft zu tun. Und inwieweit das was mit Zukunft zu tun hat, das schauen wir jetzt mal. Denn mit Zukunft hat auch das hier was zu tun, das Raumschiff Enterprise. Gene Roddenberry ist der Erfinder von Star Trek und in den 1960er Jahren ist das aufgelegt worden, die Abenteuer des Raumschiffes Enterprise, Captain Kirk, Spock und all die anderen, die da unterwegs gewesen sind. Und Roddenberry hatte eine Idee. Roddenberry hatte die Idee, dass in seinem Star Trek-Universum die Probleme dieser Welt überwunden sind. Dass die Erde, die Menschen es geschafft haben, nach all den Streitigkeiten, nach all den Kriegen zusammenzufinden und sich nicht mehr gegenseitig abzuwerten, zu töten, sondern leben zu lassen und gemeinsam unterwegs zu sein und gemeinsam nun neue Sphären zu erleben. Und man sieht das an der Brücke, an der Besatzung der Brücke der Enterprise. Die ist sozusagen sinnbildlich für diese Idee. Ich habe euch mal ein paar Gesichter mitgebracht. Da ist zum Beispiel Pavel Tschekov. Ihr hört es, ein russischer Name. Und es ist ein Russe, der dort an Bord der Enterprise ist, auf der Brücke in führender Position. Und das in einer Zeit, wo das entstanden ist, mitten im Kalten Krieg, wo das überhaupt nicht selbstverständlich war, dass Amerikaner und Russen irgendwas zusammen machen. Da gab es noch nukleare Bedrohung, richtig, wurde gerade so entwickelt und sich gegenseitig Angst gemacht. Und da auf der Brücke, da war das schon alles in Ordnung. Dann seht ihr Lieutenant Uhura, eine farbige Frau, in einer Zeit, in der in den USA der Rassismus noch viel stärker war und Unterdrückung von farbigen Menschen noch viel stärker gewesen ist. Und auch ein Highlight dieser Serie, der Kuss zwischen Uhura und Captain Kirk, also einer farbigen Frau und einem weißen Mann, der erste Kuss dieser Art im amerikanischen Fernsehen überhaupt. Also Roddenberry hatte diese Vision, da auf der Brücke der Enterprise, da ist die Welt in Ordnung, da haben wir es geschafft, da haben wir Menschen es geschafft, alle Unterschiede zu überwinden. Er wollte zeigen, dass die Zukunft besser werden kann. Menschen können voneinander lernen, miteinander Frieden finden, über alle Grenzen hinweg. Heute, rund 60 Jahre später, scheint diese schöne neue Welt weit entfernt. Alte Konflikte und neue Krisen bestimmen unseren Alltag. Ich habe euch mal beispielhaft ein paar mitgebracht. Krieg zum Beispiel in der Ukraine, wo sich Ost und West wieder gegenüberstehen und auch wieder mit nuklearer Bedrohung gedroht wird und da Druck ausgeübt wird. Weltweite Fluchtbewegung, die Klimakrise, die Wirtschaft irgendwie auch in der Krise, Spaltungen in Gesellschaft, eine unsichere Zukunft. Wird die Rente reichen? Wie wird das alles werden? Wie wird es der Pflege im Alter? Und überhaupt rasante Veränderungen. Was gilt eigentlich von dem, was ich heute noch für richtig erachte, morgen noch? Ist nicht alles irgendwie im Fluss? Und ihr ahnt, ich könnte jetzt weitermachen. Ja? Da könnten noch ganz viele Worte dazukommen, sodass man am Ende nun gar nichts mehr lesen kann. Und das Interessante ist, einiges davon haben wir gedacht, hätten wir schon längst überwunden. Da sind wir schon irgendwie weiter. So kann man sich täuschen. Wie bedrohlich diese Krisen wirklich sind, also objektiv betrachtet, ist dabei gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist, wie ich sie persönlich empfinde und bewerte. Und wer sie als bedrohlich erlebt, der bekommt ein doch etwas mulmiges Gefühl, wenn er in die Zukunft schaut. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wie so ein Zeitstrang, auf dem man sich bewegt, dann sind wir gerade so an der Spitze angekommen. 9.11.2025, 11:03. Ja, da sind wir gerade und alles, was danach kommt, ist ein großes Fragezeichen. Logisch, ne? Das liegt ja in der Zukunft. Aber wenn dann auch noch über einem eben diese Begriffe stehen, dann kann es sein, dass man mit mulmigen Gefühlen weitergeht. Und Menschen, die Angst vor der Zukunft haben, die neigen dazu, an der Gegenwart festhalten zu wollen. Bloß keine Veränderung. Alles so lassen, wie es ist. Ja, nichts Neues. Schön alles bewahren. Oder, noch besser, zurück in die Zeit, wo alles noch in Ordnung war. Zurück in die guten alten Zeiten, denn früher war ja alles besser. Wenn alles im Fluss ist, sucht man die Rettung in dem, was früher unverrückbar galt. Und so ein rückwärtsgewandtes Verhalten können wir an ganz vielen Stellen heute sehen. Und das ist teilweise sehr erschreckend, finde ich. Heute ist der 9.11., Reichspogromnacht. Das, was im Nationalsozialismus an Gedankengut da war, ist so präsent wie lange nicht mehr. Es kommt zumindest präsenter zum Vorschein. In solchen Zeiten wird der Ruf lauter nach einem starken Führer, nach einem Retter, nach einem, der das wiederherstellt, der uns wieder dahin bringt, als alles noch in Ordnung gewesen ist. Auch wenn die Lösungen von früher schon nicht getragen haben. Und im Extremfall eben auch verbunden mit dem Aufschwung von extremen Einstellungen, von dem Wiedererstarken von Hass und Hetze. Und ich sage es nochmal, 9.11. Reichspogromnacht, auch das ist nochmal, finde ich, besonders erschreckend. Dinge, die wir eigentlich gehofft haben, dass wir sie überwunden haben. So, und als Christen sind wir jetzt Teil dieser Gemengelage. Es ist ja nicht so, dass wir uns das so aus der Ferne anschauen. Ihr kennt die beiden alten Opas in der Muppet Show, die immer so da oben so, ob wenn sie damit nichts zu tun hätten. Nein, wir haben was damit zu tun, weil wir darin leben. Und darum sind wir herausgefordert. Wir sind herausgefordert, uns zu positionieren. Uns immer wieder zu prüfen, was ist eigentlich das, was mich persönlich in meinem Handeln antreibt. Ist es genau diese Gemengelage und die Angst und die Sorge, die damit verbunden ist? Oder ist es mein Vertrauen auf Jesus? Was treibt mich eigentlich? Und der Glaube bietet eigentlich eine ganz andere Möglichkeit, mit den Unsicherheiten dieser Welt umzugehen. Wenn wir als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, als Jesus-Menschen in die Zukunft schauen, dann sehen wir auch die Fragen dieser Welt. Natürlich, wir sind Teil dieser Welt. Aber wir sehen viel mehr oder wir können viel mehr sehen. Noch mehr als eine Utopie von Star Trek. Wir sehen eine Zukunft, in der Gottes Barmherzigkeit, Liebe, seine Kraft, seine Gerechtigkeit alles durchdringt. Wir sehen eine Zukunft, in der Gott mit seinen Menschen und seiner Welt an sein Ziel kommt. Ich lese uns das einmal vor, wie das an einer Stelle ganz am Ende der Bibel beschrieben wird. Aus der Offenbarung, da schreibt Johannes: Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und die heilige Stadt, ein neues Jerusalem, sah ich vom Himmel herabkommen, von Gott her, bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen: Siehe da, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und Gott wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu. Nicht siehe, ich mache alles so wie früher, als die Welt noch in Ordnung war. Nein, neu. Eine neue Schöpfung, ein neuer Anfang. Das ist die Zukunft, die wir vor Augen haben dürfen. Und ich weiß nicht, wie es euch mit dieser Zukunftsvision so geht. Ich stelle jetzt mal eine Vermutung an und ihr könnt das ja mal prüfen, ob das vielleicht bei euch so ist. Ich glaube, wir haben gelernt, diese Vision klein zu machen. Wir haben gelernt, sie zu relativieren, sie handlich, vielleicht sogar glaubhaft zu machen, weil sie so groß ist, dass wir uns das kaum vorstellen können. Wir sind in den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt so gebunden, dass wir uns nicht vorstellen können, dass es außerhalb dieser Gesetzmäßigkeiten Möglichkeiten gibt. Wir wissen, in ein paar Milliarden Jahren ist sowieso Schluss. Ich hoffe, ich sage das jetzt wissenschaftlich einigermaßen richtig, aber soweit ich das verstanden habe, wird die Sonne sich, die wird irgendwann sterben, dann wird sie sich erst einmal ausdehnen und dann wird sie implodieren. Und wenn die Erde diesen Prozess überstanden hat, dann nur als irgendwie kalter Gesteinsklumpen und alles Leben wird ausgelöscht sein. Also das Ende, was uns prognostiziert ist, ist das Ende. Komplette Zerstörung, da laufen wir drauf hin. So wird es mal sein. Und das kriegen wir irgendwie nicht zusammen mit dieser Vision der Bibel, dieser Vision vom neuen Leben, der neuen Schöpfung. Und dann fangen wir an und reduzieren diese Vision und sagen, naja, so wird es im Jenseits mal sein. Ja, wenn wir gestorben sind, dann gilt das, dann ist das so, nicht hier. Und das ist natürlich ein tröstlicher Gedanke, dass wir einmal bei Gott sein werden, aber hilft der uns im Umgang mit den Zukunftsängsten hier und jetzt? Denn wir leben ja hier und jetzt. Und einfach nur, halt mal durch bis zum Tod, dann wird alles besser, ist irgendwie, finde ich, zumindest für mich, kein reizvoller und tröstender Gedanke. Oder nur begrenzt tröstend. Die Vision, die wir hier am Ende der Bibel finden, ist größer als ein Jenseits. Sie ist nicht auf eine jenseitige Welt gerichtet, sondern auf das Diesseits. Es geht um die Zukunft dieser Welt. Es gibt eine gute Zukunft, sagt dieser Text. Wir müssen dieses Bild nicht in allen Einzelheiten verstehen. Die Bibel spricht in Bildern, versucht sich in Bildern an das heranzunähern, was Gott tun möchte. Aber es hilft, wenn wir eine Ahnung davon bekommen, dass das Ende nicht einfach eine implodierende Sonne ist, sondern dass Gott etwas Neues schaffen wird. Die Angst in dieser Welt ist es oft, dass alles zugrunde geht, dass es keine Hoffnung gibt, keine Zukunft. Erst menschliches Chaos und dann ein unbewohnbarer Klumpen im kalten Weltall. Und insgeheim denkt vielleicht der ein oder andere, naja, und dann am Ende, dann hört Gott auch auf zu existieren. Wenn keiner mehr da ist, der an ihn glaubt, dann ist er doch auch nicht mehr da. Und dann verwechseln, denken wir, dass Gott ein Teil der Schöpfung ist und vergessen, dass er der Schöpfer ist. Die Zusage der Bibel ist, dass Gott nicht an uns hängt, sondern wir an ihm. Dass er diese Welt immer noch in seinen Händen hält und dass er sie zu seinem guten Ziel bringt. Dass es eine neue Schöpfung gibt, neue Erde, ein neuer Himmel, ein neuer Anfang. Was auch immer das genau heißt, wie wir uns immer das sich vorstellen sollen. Nochmal, die Bibel spricht hier in Bildern. Wir können das nicht begreifen, aber es sind eben Hoffnungsbilder. Bilder, die Mut machen, die einladen, die locken, die trösten. Die Zukunft ist nicht dieses große rote Fragezeichen im kalten Weltraum. Die Zukunft ist nicht ein Fragezeichen, sondern die Zukunft ist Gottes Ausrufezeichen. Es gibt eine Zukunft und die ist gut. Und anders als bei Roddenberrys Neuer Welt setzt sie nicht darauf, dass wir als Menschen irgendwann mal was kapieren, sondern auf Gottes Handeln. Es ist seine neue Welt, die er bewirkt. Und diese Hoffnung, die wirkt sich heute schon aus auf unser Leben. Denn diese Hoffnung, diese neue Schöpfung, die liegt nicht nur in der Zukunft, sondern sie kommt uns von der Zukunft entgegen. Sie wirkt schon hinein in unsere Zeit heute. Und sie hat angefangen, sie hat einen Anfang, und das ist der Ostermorgen. Mit der Auferstehung beginnt die neue Schöpfung. Von Gott herkommend, uns entgegenkommend. Es ist, als wenn ein zweiter Zeitstrang auf einmal in dieser Welt drin ist. Und als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, sind wir in beiden. Wir sind mittendrin in dieser Welt. Wir sind mit den Füßen fest gegründet in all dem, was hier zu sehen und zu greifen ist. Und gleichzeitig schnuppern wir den Duft der kommenden Welt und können schon mitbekommen, was da gilt. Das ist ein Geheimnis, dieses in beiden Zeitsträngen sozusagen gleichzeitig zu sein. Ich weiß, es ist morgen, wir haben es eben schon gehört, wir singen tiefer, wir denken vielleicht auch langsamer, ich weiß es nicht, aber versucht es mal, so schwer es fällt, einmal zu denken, wir sind in zwei Zeitsträngen. Der eine, den wir sehen und wo wir sagen, ja, implodierende Sonne und das war's. Und der andere, die Hoffnung, die Gott schenkt. Die Zukunft, die er bereithält. Die Autoren des Neuen Testamentes, allen voran Paulus, haben für dieses Geheimnis eine Formulierung gefunden. Und die lautet, in Christus sein. In Christus. An verschiedenen Stellen wird es immer wieder gesagt, in Christus ist, in Christus gilt. Und ich habe euch mal drei dieser Stellen mitgebracht, um dieses Geheimnis ein wenig zu verstehen und herauszufinden, wie wirkt sich denn diese Zukunft, die von Gott her auf uns zukommt, sich heute schon aus. Seid ihr noch dabei? Ich weiß, es ist aber darum, schreibt Paulus, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Ja, wir sind die alten Menschen mit alten Fehlern und alten Macken und den gleichen Fehlern, die wir immer wieder hineintappen und wo wir immer wieder auch auf die Nase fallen. Und manchmal ist das frustrierend, manchmal resignieren wir. Aber es ist so, mit den Füßen sind wir fest verbunden in der alten Welt. Und gleichzeitig gilt, in Christus sind wir eben auch schon die neue Schöpfung, die neue Kreatur. Da ist das Alte schon vergangen. Vor Gott hat das Alte jede Gültigkeit, jede Macht verloren. In Gottes Augen sind wir schon Teil der neuen Welt. Und darum brauchen wir nicht frustriert aufgeben, wenn wir mal wieder vom Alten gefangen genommen werden und wieder mal hingefallen sind, wieder mal Mist oder gebaut oder die alten Verhaltensmuster durchgekommen sind, was auch immer. Sondern wir dürfen mutig sein. Wir dürfen wieder aufstehen. Wir dürfen Gott an uns arbeiten lassen, uns verändern lassen. Wir dürfen uns selbst verändern, an uns arbeiten, nachfragen, forschen. Wieso bin ich, wie ich bin und wie könnte ich werden? Wir dürfen uns entwickeln hin zu dem, was vor Gott schon gilt. Erstes Beispiel. Zweites Beispiel. Da schreibt Paulus, hier ist nicht Jude noch Grieche. Hier ist nicht Sklave noch Freier. Hier ist nicht Mann noch Frau. Denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Was für eine kraftvolle und kühne Aussage. Die Aufhebung aller Abstufung und Abwertung. Kein Mehrwert mehr und kein weniger Wert mehr, sondern Gleichberechtigung im allerbesten Sinne. Und ja, auch das erleben wir oft nicht. Aber vor Gott, in Christus gilt das bereits. In Christus tragen wir alle den gleichen Wert, nämlich den Wert, den Gott uns zuspricht. Und wir dürfen jetzt schon lernen, in unserem Umgang miteinander genau das zu leben. Den Wert, den Gott zuspricht, im anderen zu entdecken und zu sehen und eben auf Augenhöhe miteinander umzugehen, egal wer da gerade vor mir ist. Und wir dürfen anfangen, diese Werte wertzuschätzen, diesen Wert wertzuschätzen, die Würde wertzuschätzen. Und das für alle Menschen. Und das heißt dann auch, aufzustehen gegen Hass, gegen Hetze, gegen Antisemitismus, gegen Rassismus, gegen jegliche Art der Abwertung. Noch ein Beispiel. Gott hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert in Christus. Was soll das heißen? Oft sehen wir Ungerechtigkeit regierend. Wir verzweifeln oft daran, wie es in dieser Welt zugeht. Und wenn wir auf die Einsicht der Menschen hoffen, dass wir irgendwann doch noch mal dahin kommen, alles zu ändern, dann könnte es schwierig werden. Aber in Christus ist das Unrecht schon überwunden. Sind die zerstörerischen Mächte und Gewalten, die Unrechtssysteme, die in dieser Welt regieren, da sind sie schon besiegt. Sie sind ihrer Macht entkleidet, sie sind entmachtet, sie sind bloßgestellt, heißt es hier, öffentlich zur Schau gestellt, sie sind lächerlich gemacht, in einem Siegeszug durch die Stadt geschleift worden. Das ist ein Bild, das aus dem Römischen Reich kommt. Wenn der Kaiser über jemanden gewonnen hat, über irgendein fremdes Land, dann wurden die Herren des fremden Landes in Ketten gelegt, nach Rom gebracht und dann in einem Triumphzug allen gezeigt, guckt ihn euch an, er hat seine Macht verloren. Und Paulus sagt hier, genauso ist es mit den Mächten und Gewalten, die haben ihre Macht verloren. Ja, und das, wie gesagt, das mit den Füßen auf dieser Welt gegründet, irgendwie merken wir das oft nicht, weil die Unterdrückungssysteme, sie funktionieren doch. Aber vor Gott in Christus haben sie ihre Macht verloren. Und wenn ich das glaube, dann brauche ich nicht mehr ängstlich sein. Dann brauche ich nicht mehr zittern. Dann brauche ich ja vor dieser Welt nicht erschrecken. Dann darf ich mutig anfangen, selbstgerecht zu leben, ihr versteht das richtig, ja? Also in Gerechtigkeit zu leben, gerecht zu handeln und darauf zu vertrauen, dass Jesus der Herr ist, selbst wenn ich es noch nicht sehe, mutig leben und für Gerechtigkeit, für Gottes Gerechtigkeit eintreten. All das gilt bereits in Christus, so kommt dieser zweite Zeitstrahl jetzt in unser Leben hinein. In Christus ist die Welt bereits jetzt schon eine andere. In Christus ist die neue Schöpfung angebrochen. In Christus scheint etwas von der neuen Welt in unsere alte Welt hinein. In Christus ist jetzt schon real, was Gott in Zukunft tun wird. In Christus haben wir Anteil an Gottes neuer Welt. Und darum dürfen wir in Christus zur Ruhe kommen, Frieden finden. In Christus dürfen wir loslassen, was uns jetzt gefangen hält und Angst macht. In Christus dürfen wir mutig sein. In Christus können wir anfangen, in dieser alten Welt so zu leben, wie es der neuen Welt entspricht und diese Welt damit zu verändern und Gutes zu bewirken. Nochmal, wir brauchen nicht ängstlich sein, uns nach dem sehnen, was früher war, sondern dürfen gespannt sein auf das, was kommt, weil Gott diese Welt immer noch in seinen Händen hält und sie zu seinem Ziel bringen wird. Und in Christus sind wir mit dabei. Amen.